Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stürvesand. In den USA stehen morgen Kongresswahlen an. Bei diesen Zwischenwahlen muss oft die Partei Verluste einstecken, die den Präsidenten stellt. Und Präsident Biden steckt in einem Umfragetief. Die Demokraten könnten also ihre knappe Mehrheit im Kongress verlieren. Die Republikaner wiederum treiben die Radikalisierung ihrer Partei voran und versuchen, weitere Wählergruppen anzusprechen. Der US-amerikanische Journalist und Buchautor Evan Osnes schaut auf den Zustand der Gesellschaft in den USA, auf die viel zitierte Spaltung der eigentlich Vereinigten Staaten im Buch »Mein wütendes Land«. Außerdem stellen wir Ihnen den Titel Täuschung von Maggie Haberman vor. Darin erläutert die Journalistin, warum Donald Trump das Comeback gelingen kann. Im Anschluss geht es um gesellschaftliche Spaltung in Deutschland im Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling. Wir stellen Ihnen ein Buch über die Strukturen der 'Ndrangheta vor und es wird um das Verhältnis Mensch-Natur gehen. Stefan Rieger schreibt in seiner Veröffentlichung Reduktion und Teilhabe darüber, warum und wie der Mensch auf andere Arten angewiesen ist. Die Vereinigten Staaten, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das war einmal. Und das war auch schon Geschichte, als der Journalist Evan Osnes für Einsätze als Auslandskorrespondent seine Heimat verließ. Als er 2013 zurückkehrte, stellte er weitere Veränderungen fest. Veränderungen, die schließlich zur Präsidentschaft Trumps und zum Sturm aufs Kapitol Anfang 2021 führten. Noch im gleichen Jahr legte Osnes ein umfangreiches Buch über die gespaltenen Staaten von Amerika vor, das nun unter dem Titel »Mein wütendes Land« auf Deutsch erschienen ist. Tom Schimmick stellt es vor.
Dieser Autor hat den Ehrgeiz, die Rezeptur des Giftcocktails zu bestimmen, der die US-amerikanische Gesellschaft krank macht, am Ende womöglich ihre Demokratie um die Ecke bringt. Im 11. Kapitel etwa, überschrieben mit »Es riecht nach Freiheit«. Die Geschichte spielt in West Virginia, einer alten Industrieregion, die über viele Jahrzehnte den Demokraten zuneigte. Bis dort George W. Bush siegte, anno 2000, dank einer raffinierten Kampagne seines Chefstrategen Karl Rove. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore bezog für den Kampf gegen den Klimawandel Position, West Virginias Kohleindustrie spendete umso großzügiger für Bush. Bald wechselte der Bundesstaat sein Motto. Aus Wild, Wonderful West Virginia wurde Open for Business. Evan Osnes zeigt uns in vielen Nahaufnahmen einen Brutalokapitalismus, der mitunter fast schon komisch wirkt. Eine Realität, die oft jeder Beschreibung spottet. Detailliert zeichnet er nach, wie die Manipulation der Köpfe und Herzen funktioniert, wie die Kohleindustrie und die superreichen Koch Brothers, die Kochbrüder, so lange ihre Netze spinnen, bis ihnen Justiz, Medien und die Politik zu Willen sind. Der Vorsitzende der Republikanischen Partei von West Virginia erklärt:
Unser Parteiprogramm wird sein, den Kapitalismus von seinen Fesseln zu befreien.
Der Autor schildert, wie Wissenschaftler gekauft werden, auf dass sie gegen Umweltschutz und Arbeitsschutz wettern und stets die falschen Fragen stellen.
Ist es wirklich besser für die Arbeiter, sicherer zu sein, aber weniger zu verdienen?
Wie Aufsichtsbehörden finanziell und strukturell ausgehöhlt werden, damit skrupellose Manager freie Bahn bekommen.
Im Jahr 2008 hatte die Charleston Gazette Mail entdeckt, dass die Kohleunternehmen in einem Zeitraum von fast 5 Jahren etwa 25.000 Verstöße gegen das Gesetz zur Wasserreinhaltung gemeldet hatten, ohne dass die Umweltbehörde diese Berichte geprüft oder auch nur eine einzige Geldbuße verhängt hätte.
Das große Ganze hat bei Osnes enorm viele Facetten.
I am a bit of a strange character in the United States because I'm an American.
Er sei Amerikaner, sagt der Journalist, aber zugleich auch ein Fremder. Bis 2013 verbrachte Osnes als Korrespondent der Chicago Tribune und dann des Magazins New Yorker ein Jahrzehnt im Nahen Osten und in China.
Nach einer so langen Zeit im Ausland fühle ich mich ein bisschen wie ein Fisch, der in die Heimatgewässer zurückkommt, nun aber die Farben seiner Umgebung anders wahrnehmen kann.
Um seinen neuen Blick fruchtbar zu machen, hat Osnes drei Orte in den Fokus genommen: Greenwich, Connecticut, Clarksburg, West Virginia und Chicago, Illinois. Alle drei sind für ihn mit persönlichen Erfahrungen behaftet, weil er dort einmal gelebt hat. 6 Jahre lang kehrte er immer wieder dorthin zurück. Seine Themen sind vielfältig, reichen von der Opiatkrise über die Nachwirkungen der Kriege im Irak und Afghanistan bis zum Niedergang des lokalen Journalismus. Osnos führt all diese Fäden zusammen, knüpft einen intellektuellen Teppich, dessen Muster uns helfen, diese gespaltenen Staaten von Amerika besser zu begreifen.
Wenn die Geschichte der Vereinigten Staaten eine Geschichte des unablässigen Ausbalancierens ist, zwischen Gier und Großzügigkeit, Industrie und Natur, Identität und Assimilierung, so war das Land derart aus dem Gleichgewicht geraten, dass es seinen Schwerpunkt verloren hatte.
Dabei wird er immer wieder herrlich konkret. In West Virginia etwa, wo es manchmal nach Korruption geradezu stinkt.
Das geschah zum Beispiel an einem eiskalten Morgen im Jahr 2014, als die Einwohner Charlestons mit einem sonderbar penetranten Geruch aufwachten, der vom Elk River aufstieg. Es roch nach Lakritze.
Ein Umweltskandal, das Trinkwasser war vergiftet.
Die Leute wählten die Notrufnummer und die Behörden schickten 2 Inspektoren los, um die Quelle des Geruchs zu finden. Die Suche führte sie zu einem Chemikalienlager an einem Steilufer am Elk River. Die baufällige Anlage trug einen hochtrabenden Namen: Freedom Industries. Auf dem Gelände der Firma standen 17 weiße Metallcontainer, die wie Tablettendosen geformt waren, eine sogenannte Tank Farm.
Natürlich beteuert Freedom Industries anfangs, es habe sich nichts Ungewöhnliches ereignet. Aber der Skandal erregt nationale Aufmerksamkeit. Bald wird den Leuten verboten, ihr Leitungswasser zu trinken. Der Gouverneur macht allerlei Winkelzüge. Genaue Informationen bleiben Mangelware. Die Behörden agieren erratisch.
Dinge, die für die Menschen in West Virginia selbstverständlich sind, kamen mir sehr befremdlich vor. Und sie erinnerten mich auf seltsame Weise an einiges, das ich in China gesehen habe.
Eine Parallele, für die dem Autor in den USA wenig Likes zufliegen werden. Osnes sagt, wir haben es hier nicht nur mit einer neuen Spielart des harten Geschäftskapitalismus der USA zu tun.
So wie die Industrie die Instrumente der Manipulation in der Politik und im Privatleben der Menschen einsetzte, zeigte sie sich als geradezu meisterhaft darin, eine alternative Realität zu schaffen. Der Durchschnittsbürger von West Virginia kam zu der Überzeugung, dass sein ganzes Leben ohne die Kohle und die politischen Kräfte, die sie verteidigen, aus den Fugen geraten würde. Für sie wurde eine ausgeklügelte Fiktion geschaffen, die weitreichende politische Konsequenzen hatte und sie dazu brachte, Leute wie Donald Trump zu unterstützen.
Dieses Buch zeigt uns auf eindrucksvolle, manchmal verstörende Weise, wie in den USA die Feldzüge christlicher Fundamentalisten, ultralibertärer Superreicher und ausgebuffter Industrielobbyisten zusammengefunden haben. In einer präzisen und mitreißenden Sprache, die kein flottes Storytelling braucht.
Meint Tom Schimek über Evan Osnes, Mein wütendes Land, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika, übersetzt von Stefan Gebauer, im Surkamp Verlag erschienen, die 635 Seiten kosten 32 Euro. Darüber, wie Donald Trump US-Präsident werden konnte, gibt es ja so einige Bücher. Nun geht es um eines, das erklärt, warum ihm das erneut gelingen könnte. Die US-amerikanische Journalistin Maggie Haberman hat das Phänomen Trump tief ergründet und die Berichterstattung über ihn mitgeprägt. Maggie Haberman liefert in ihrem Buch Täuschung einen Bericht über die Machtmaschine Trumps und zugleich das Porträt eines Landes, das er für immer verändert hat. Mein Kollege Thilo Kössler mit den Einzelheiten.
Es ist ein Opus Magnum, das Maggie Haberman mit diesem Buch vorlegt. Eine gigantische Fleißarbeit zu Leben und Werk dieses Präsidenten, zu dem sie bis heute einen persönlichen Zugang hat wie niemand sonst in der Crème de la Crème der US-amerikanischen Publizistik. Maggie Haberman kann auf den reichen Erfahrungsschatz einer Journalistin zurückgreifen, die Donald Trump zunächst als Boulevardreporterin für die New York Post beobachtete und dann als politische Reporterin für das Magazin Politico und schließlich für eines der wichtigsten liberalen Leitmedien der Vereinigten Staaten, für die New York Times. Mit ihrer Kenntnis all der Facetten und Abgründe seiner Biografie nähert sich Haberman der Persönlichkeit, der Wirkung und den multiplen Brüchen des Charakters von Donald Trump. Es gibt den guten Trump, schreibt Haberman, der Menschen in seinen Bann ziehen kann, der großzügig und geradezu liebenswert erscheint. Aber der böse Trump könne jederzeit zum Vorschein kommen, wie so oft im Weißen Haus.
Plötzlich und explosionsartig verlor er die Beherrschung und richtete seinen Zorn in einem Raum voller Mitarbeiter auf eine Person, mit einem Wutanfall, der allen Angst einflößte, sein nächstes Opfer zu werden.
Diese übermächtige Stärke des Impulses, die Gier nach Anerkennung, der unbedingte Wille zur Siegerpose macht Maggie Haberman als Schlüssel zu Trumps Erfolg aus. Den entscheidenden Motor für die Unersättlichkeit der pompösen Selbstinszenierung sieht sie in den Kränkungen und persönlichen Niederlagen früher Jahre. Sein Groll und seine Wut kennzeichneten auch seine politische Programmatik, schreibt Haberman.
Ein zentraler Grundsatz in Trumps politischer Bewegung war, öffentlich akzeptable Ziele zu finden, die einer bereits vorhandenen Wut als Auffangbecken dienen konnten. Diese Wut kennzeichnete seine Unterstützer, die sich eher über gemeinsame Feinde, die Liberalen, die Medien, die Tech-Konzerne, die staatlichen Aufsichtsbehörden, an ihn gebunden fühlten als über geteilte Werte.
Damit erklärt Haberman die Radikalität, die Rücksichtslosigkeit, die Skrupellosigkeit der Person Donald Trumps, die ihn auch als Politiker und Präsidenten prägten. Seinen Drang zur spektakulären Aktion, zum Bruch aller Normen und Werte, aller gesellschaftlichen, politischen und zwischenstaatlichen Konventionen und Regeln, stets getrieben von dem unstillbaren Bedürfnis, andere abzuwerten, zu brüskieren, einzuschüchtern, zu erniedrigen, ja, zu vernichten. Der Versuch, einen großen Bogen zu schlagen von Trumps Kindheit über seine Zeit als Unternehmer in der korrupten Immobilienwelt New Yorks bis hin zur Entdeckung der Droge, Politik und Macht, gelingt Maggie Haberman allerdings nicht immer stringent und überzeugend. Sie verfolgt die Frage nicht mit analytischer Präzision, ob das Gift des autoritären und offenbar krankhaft ehrgeizigen Vaters nicht konsequent seine Wirkung entfaltete in der erratischen, narzisstischen Ego-Politik des späteren Präsidenten. Das Buch Täuschung von Maggie Haberman ist kein Enthüllungsbuch, eher ein quellenstrotzendes und detailversessenes Kompendium einer Präsidentschaft, die in der amerikanischen Geschichte ihresgleichen sucht. Wer nachlesen will, wie sich die sogenannte Russland-Affäre zu einem undurchdringbaren Dickicht an Lügen, Irreführungen, dreisten Behauptungen und letztlich Schuldumkehr entwickelte, wer wissen will, warum Sonderermittler Robert Mueller am Ende kein Licht in der Affäre um die russische Unterstützung für Donald Trump bringen konnte, wer wissen will, wie Trump sich die republikanische Partei untertan machte und sie in sein perfides System der Vernebelungsstrategien und Verschwörungstheorien einband, der wird auf diesen akribisch recherchierten Hunderten von Seiten ebenso auf seine Kosten kommen wie alle, die wissen wollen, wie es zur Kündigung des Klimavertrages, des Iran-Abkommens und zu den Verwerfungen mit der NATO und den Alliierten kam. Zu kurz kommen bei Haberman häufig die analytischen Elemente. Viele Fragen bleiben trotz der immensen Stofffülle unbeantwortet. Die Autorin entlarvt nicht konsequent die Systematik, mit der Donald Trump die Medien instrumentalisierte und sich den politischen Apparat zu eigen machte. Sie analysiert nicht nachhaltig präzise, mit welchen Methoden Trump versuchte, den Kongress auszuschalten und die Justiz politisch auf Kurs zu bringen. Sie benennt nicht eindringlich genug den Vorsatz, die Gewaltenteilung auszuhebeln, das politische System zu unterlaufen und damit die amerikanische Demokratie zu Fall zu bringen. Wünschenswert wäre auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle gewesen. Haberman verweigert dem Leser nicht nur wertvolle Informationen über journalistische Innenansichten, über Arbeitsweise und Recherchemethoden des US-amerikanischen Spitzenjournalismus. Deutlich zu kurz kommt auch die Reflexion über die Rolle der US-Medien, ohne die der Aufstieg Donald Trumps nicht denkbar gewesen wäre. Das ist umso bedauerlicher, als Maggie Haberman ihre eigene Karriere zu einem guten Teil der Karriere Donald Trumps zu verdanken hat. Am Ende ihres voluminösen Werkes kommt Maggie Haberman zu dem etwas lapidar anmutenden Resümee, dass dem politischen Zerstörungswerk Donald Trumps nicht Absicht, Plan und Ziel zugrunde lagen, sondern schlichtweg Ignoranz und intellektuelle Unfähigkeit.
Die Wahrheit ist, dass ihn letztlich fast niemand wirklich kennt. Einige kennen ihn besser als andere, aber er ist oft schlichtweg undurchschaubar. Das erlaubt Menschen, Bedeutung und Tiefe aus jeder seiner Aktionen herauszulesen, wie hohl sie auch sein mögen.
Trump als Hohlkopf, das wird am Ende der eigenen These von der Brisanz dieser Präsidentschaft und der Gefahr dieser vielschichtigen Politikerpersönlichkeit nicht gerecht. Trump ist kein Betriebsunfall in der amerikanischen Geschichte. Er ist ein Symptom für eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, die am Rande des politischen, gesellschaftlichen und sozialen Abgrunds steht. Maggie Habermans Buch kommt zur rechten Zeit. Es ist deshalb so wichtig, weil es als Warnung vor Donald Trump und dem Trumpismus gelesen werden sollte.
Thilo Kössler besprach Maggie Haberman, Täuschung, der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas. Übersetzt von Christiane Bernhardt, Silvia Bieker, Gisela Fichtel und anderen. Im Siedler Verlag erschienen, Umfang 830 Seiten, Preis 36 Euro. Die gespaltene Gesellschaft, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, ist sie zum stehenden Begriff geworden. Was aber ist dran? Was spricht für eine Spaltung und was sind schlicht Konflikte? Dem sind Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ, und der Soziologe André Kieserling auf den Grund gegangen. Ihr gemeinsames Buch heißt denn auch schlicht »Die gespaltene Gesellschaft« und Angela Gutzeit stellt es vor.
Der Krieg in der Ukraine, steigende Flüchtlingszahlen, Energieknappheit im kommenden Winter, Anstieg von Rechtsradikalismus und Populismus in Europa, Zunahme von Einkommens- und Vermögensunterschieden, auch im reichen Deutschland. Halten die Demokratien dieser massiven Anhäufung von Krisen und Anfechtungen stand? Oder werden Risse sichtbar, die die mittlerweile gebräuchliche Behauptung, wir lebten in einer gespaltenen Gesellschaft, rechtfertigen? Höchste Zeit, so der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube und der Bielefelder Soziologe André Kieserling, aus dem massenmedial aufgepumpten Bedrohungsszenario mal etwas die Luft rauszulassen und dessen Stichhaltigkeit zu überprüfen. Denn in der Regel diene doch die Spaltungsbehauptung allein der Konfliktaufwertung, so deren Erkenntnis bereits in der Einleitung.
Wenn also von gesellschaftlicher Spaltung gesprochen wird, sobald ein heftiger Konflikt sich meldet, sollte dazu gesagt werden, ob es sich um einen Konflikt handelt, der in der Lage ist, die gesamte Gesellschaft zu ergreifen. In den allermeisten Fällen ist das nämlich nicht der Fall.
Ein erstes Beispiel. Eine Studie der Uni Münster von 2021, die sich der Fremden- und Demokratiefeindlichkeit in Deutschland widmete, stellte fest, 66% der deutschen Bevölkerung würden keine extremen Ansichten teilen. Man dürfe also nur von einer klaren Minderheit sprechen, die extremistisch eingestellt sei, denn auch bei der mittleren Zustimmung gebe es keine Homogenität der Ansichten. In der folgenden Berichterstattung sei diese sorgsame Differenzierung jedoch der medialen Vereinfachung zum Opfer gefallen. Übrig blieb eine angeblich erschreckende Lagerbildung. Das Anliegen des Buches ist es nun, diesem Trend zur Dramatisierung eine wissenschaftlich abgesicherte Betrachtung verschiedener Konfliktfelder entgegenzusetzen. Mit Niklas Luhmanns gesellschaftlicher Kommunikations- und Komplexitätstheorie im Gepäck und einem reichen Literatur- und Anmerkungsapparat im Anhang. Wobei es die Autoren ihrer Leserschaft zumindest in den ersten Kapiteln nicht ganz einfach machen. Soziologische Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel die Versäulung als eine Spaltungsform der Gesellschaft, werden etwas langatmig hin und her gewälzt, um dann diesem Begriff, der ein gewaltloses Nebeneinander von Parallelgesellschaften meint, auch gleich wieder eine Absage zu erteilen. Letztlich berücksichtige dieser Begriff mit seinem Bild der Säulen nicht die querstehenden, also tragenden Loyalitäten, die alles zusammenhielten. Aber genau darum geht es Kaube und Kieserling, um die, Zitat, pazifierenden Wirkungen wechselnder Konfliktfronten und damit um die Eingebundenheit von Individuen in eine Gesellschaft durch ihre verschiedenen Interessen und Rollen, die sie jeweils einnehmen. Testfall Pandemie.
20% Ungeimpfte sind keine Restgröße. Wählen diejenigen, die sich bislang nicht impfen lassen wollen, geschlossen eine einzige Partei, so wäre es die zweitstärkste der im Bundestag Vertretenen. Vermutlich würde dieses Fünftel der Bevölkerung aber gar nicht eine einzige Partei wählen und hat es jedenfalls bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht getan, als die Impffrage schon in der Welt war. Denn diese Minderheit ist kein Block.
Viele unterschiedliche Motive der Verweigerung würden kein geschlossenes Bild ergeben. Was wir stattdessen haben, so die Autoren, ist eine kleine randalierende Minderheit, die ihr Dagegensein zum Prinzip erhoben hätten und alles einem diffusen Freiheitsbegriff unterordnen würden. Ähnlich die Diagnose zu den sogenannten Systemablehnern im Netz. Das Problem sei zwar nicht zu verharmlosen, aber es gebe eben einen großen Unterschied zwischen Maulhelden, die sich hinter ihrer Anonymität versteckten, dabei aber in ihren anderen Rollen normale Staatsbürger blieben, und andererseits den sogenannten Märtyrern, die zur gewaltsamen Tat schritten. Diese Unterschiede stellt das Buch je nach Thema und Land dar. Der Blick geht dabei unter anderem nach Nordirland und in die USA. Letztere zeigten zwar beunruhigende Tendenzen zur Polarisierung, aber eher sei in den USA eine Stagnation des Wählerinteresses zu verzeichnen. Die Behauptung der beiden Autoren, der indifferente Bürger, der das Interesse an Politik verliere, nütze in diesem Fall der Demokratie, ist allerdings eine fragwürdige These. Demokratie wird keinesfalls stärker, beispielsweise durch eine wachsende Zahl von Nichtwählern. Etwas wurschtig gehen Kaube und Kieserling in ihrem Kapitel über alte weiße Männer, Identitätspolitik und Sprachregelungen zu Werke. Zwar ist ihnen zuzustimmen, wenn sie schreiben:
Es gibt keine Garantie, dass aus so allgemeinen Eigenschaften wie Alter, Hautfarbe oder Geschlecht irgendetwas Verdammenswertes abgeleitet werden kann.
Aber ihrem Urteil zum Streit über gendergerechtes Sprechen, Sprache wäre nicht in der Lage, Missstände zu korrigieren, ist in dieser Apodiktik nicht zuzustimmen. Man muss das Gender nicht gut finden, aber es hat dazu beigetragen, diverse Geschlechter sichtbarer zu machen. Von einer Spaltung der Gesellschaft kann aber angesichts der vielfältigen Meinungen zum Thema auch hier sicherlich nicht die Rede sein. In der Summe ist den Schlussfolgerungen dieses anregenden Buches zuzustimmen. In modernen Gesellschaften mit ihren vielfältig gebrochenen Konfliktfronten kann es keinen gemeinschaftlichen Sinn und keine Gleichheit geben. Dies mit Spaltung zu verwechseln und damit falsche Fronten aufzubauen, ist fahrlässig und bedient einen gefährlichen Alarmismus. Wachsamkeit ist allerdings immer geboten.
Eine Rezension von Angela Gutzeit über das Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling, Die gespaltene Gesellschaft, bei Rowohlt Berlin verlegt. Die 286 Seiten kosten 24 Euro. Drogen, Menschenhandel und Waffenschmuggel, blutige Fäden, Attentate. Das sind die bekannten Betätigungsfelder der Mafia. Aber längst hat sie auch andere Wirtschaftszweige unterwandert, etwa die Landwirtschaft. Die 'Ndrangheta zum Beispiel hat das Olivenöl, das grüne Gold in Kalabrien so ziemlich in ihrer Hand. Und auch in anderen Branchen macht sie sich zunehmend breit. Die niederländische Journalistin Sanne de Boer hat ein Buch über die 'Ndrangheta geschrieben, Untertitel »Wie die mächtigste Mafia Europas unser Leben bestimmt«. Konrad Ley hat es für uns gelesen. Herr Ley, die 'Ndrangheta ist natürlich jedem bekannt, aber machen Sie doch für die Hörer bitte nochmal klar, was diese Organisation von den anderen Mafia-Organisationen in Italien unterscheidet.
Nun, die 'Ndrangheta ist eine Mafia-Organisation aus Kalabrien, die lange Zeit im Schatten der sizilianischen Cosa Nostra und der neapolitanischen Camorra stand. Anders als die strikt hierarchisch aufgebaute Cosa Nostra, deren Organisation einer Pyramide ähnelt, und anders als die Camorra, die mindestens so anarchisch ist wie Neapel und sich deshalb in Kriegen untereinander aufgerieben hat, sucht die 'Ndrangheta möglichst einen internen organisatorischen Ausgleich. Dass es zu einem Blutvergießen rivalisierender Clans wie 2007 in Duisburg kommt, das ist eher die Ausnahme. Dadurch, dass sich die 'Ndrangheta wesentlich geschmeidiger verhält und den frontalen Angriff gegen den Staat möglichst vermeidet, konnte sie zur mächtigsten Mafia-Organisation Italiens sich entwickeln. Die vierte Mafia-Organisation Sacra Corona Unita in Apulien ist seit jeher weniger bedeutend.
Kalabrien, das ist ja die Region, die die Spitze des italienischen Stiefels bildet. Warum ist denn ausgerechnet dort die Mafia so stark geworden?
Kalabrien befindet sich ja zwischen dem Tyrrhenischen und dem Ionischen Meer. Dazwischen tut sich das Aspromonte-Gebirge auf. In den dortigen Gebirgsdörfern hat die 'Ndrangheta ihren Ursprung. Es herrschen dort sehr strenge Sitten und religiöse Vorstellungen. Oberster Wert gebührt der Familie. Die Familienehre steht über allen Gesetzen. Deshalb sprechen Soziologen von amoralischem Familismus. An diesen Vorstellungen orientiert sich die dörfliche 'Ndrangheta. Die Mafiosi haben äußerst strikte Regeln zu befolgen. Ansonsten gibt es harte Strafen. Ein Mafioso, der alkohol- oder drogenabhängig ist, wird ausgeschlossen, bis er entwöhnt ist. Es ist ein Leben, das so gar nichts mit Dolce Vita zu tun hat, mit einem lockeren, die Gesetze nicht besonders ernst nehmen. Nein, in der Illegalität nehmen die kalabresischen Mafiosi ihre Gesetze ganz besonders ernst. Und weil sie deshalb als sehr zuverlässig gelten, wurden sie die bevorzugten Partner der kolumbianischen und mexikanischen Kokainkartelle.
Nun ist die Autorin Sanne de Boer ja Niederländerin. Wie kam sie denn darauf, über die 'Ndrangheta zu recherchieren?
Sanne de Boer lebt mit Unterbrechungen seit 2006 in Kalabrien und hat von dort für niederländische Medien immer wieder über die 'Ndrangheta berichtet. Ihr Buch ist eine Zusammenfassung dieser Reportagen. Ursprünglich fuhr sie einfach in den Süden, weil sie sich am Duft selbstgepflückter Orangen und am Ausblick aufs Meer erfreuen wollte. Italienisch sprach sie nicht und von der Ndrangheta wusste sie zum damaligen Zeitpunkt auch nichts. Nach und nach hat sie sich eingearbeitet und gemerkt, dass die Gegend nicht so idyllisch ist, wie sie ursprünglich angenommen hatte.
Nun heißt es ja im Buch, die Ndrangheta sei die mächtigste Mafia in ganz Europa. Wie begründet die Autorin das?
Die Ndrangheta dominiert den Kokainhandel in Europa. Sie ist sowohl im Hoch- und Tiefbau als auch in der Landwirtschaft tätig, wo sie afrikanische Flüchtlinge als Arbeitssklaven hält. Im Grunde hat sie in alle wichtigen Wirtschaftsbereiche Süditaliens investiert und von dort ihre Investitionen nach Norditalien ausgedehnt. In Deutschland hat die Ndrangheta mehrere Restaurants, Pizzerien und Eisdielen, vor allem aber wäscht sie hierzulande ihr Geld. Die Niederlande sind wichtig, weil in den dortigen Häfen ein Großteil des Kokains anlandet.
Das erklärt noch nicht so ganz den Machtgewinn der Ndrangheta. Wie macht die Autorin das deutlich?
Mit der Ausdehnung der Geschäftsbereiche hat sich die Ndrangheta stark verändert, was allerdings erst im Laufe des Buches deutlich wird. Im Übrigen ist das ein Wermutstropfen, dass das Buch mehr oder weniger den Reportagen, die die Autorin gefertigt hat, folgt und nicht strukturell angelegt hat. Das hat den Vorteil, dass es süffig geschrieben ist, aber auch den Nachteil, dass es an zusammenfassenden Analysen fehlt. Wichtige Informationen wie etwa, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Kalabrien 50% beträgt, erfährt man in einem Nebensatz im letzten Teil des Buches. Der Machtgewinn, von dem Sie sprechen, hängt damit zusammen, dass die kalabresische Mafia in dem Maße, in dem sie Erfolg hatte und reich geworden ist, sich aus ihrem bäuerlichen Umfeld herausgelöst hat. Sie hat Unternehmen aufgekauft und Immobilien erworben. Entsprechend stammen aus der jüngeren Mafia-Generation Notare und Investmentbanker, die einen sehr guten Draht in die Politik haben. Diese sogenannte White-Collar-Kriminellen bewegen sich an der Schwelle zwischen Legalität und Illegalität und haben nur noch wenig zu tun mit der ursprünglich bäuerlichen Ndrangheta, mit ihren altertümlichen, naja, ein wenig folkloristischen Riten.
Was sagt denn die Autorin über Anti-Mafia-Initiativen, die es ja wahrscheinlich auch in Kalabrien gibt?
Erstaunlich wenig. Sie erzählt über den einen oder anderen Geschäftsmann, der sich dagegen wehrt, Schutzgeld zu bezahlen, oder auch über mutige Staatsanwälte. Aber über zivilgesellschaftliche Initiativen gegen die Ndrangheta erfährt man sehr wenig, als ob es diese nicht gäbe oder als ob sie alle von der Mafia unterwandert wären. Sanne de Boer hat da ziemliche Vorbehalte. Sie setzt lieber auf die sogenannte stille Antimafia, die nicht direkt gegen die Ndrangheta ankämpft, sondern die natürliche und kulturelle Schönheit Kalabriens in den Vordergrund stellt. Ein erstaunliches, beinahe unpolitisches Resümee, das die Autorin wieder zu den Anfängen ihres Kalabrien-Aufenthaltes und zur Begeisterung für die Natur zurückführt.
Vielen Dank an Konrad Ley. Er hat für Andruck das Buch von Sanne de Boer gelesen, Ndrangheta, wie die mächtigste Mafia Europas unser Leben bestimmt. Übersetzt von Christiane Burkhardt und Gerd Busse, im Aufbau Verlag erschienen, 350 Seiten, 25 Euro. Die Human-Animal Studies beleuchten das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, also nicht nur biologisch und historisch. Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Rieger blickt in seinem Buch Reduktion und Teilhabe auf den Aspekt Technologie. Tiere und Pflanzen sind längst Teil der technischen Welt geworden, argumentiert er. Daher würden die Unterschiede zwischen Menschen und anderen Lebewesen verschwimmen. Michael Wolf hat das Buch für Andruck gelesen.
Schon die Ausgangsthese ist von großer Brisanz. Dem Autor zufolge können Tiere als technologische Akteure verstanden werden. Wenn sie in Kontakt zu Maschinen und Algorithmen treten, unterwerfen sie sich nicht einfach einer fremden Logik. Vielmehr agieren sie in technischen und medialen Umgebungen laut Rieger aktiv und selbstständig. Diese These ist äußerst bedeutsam, weil die Technik bislang als entscheidendes Merkmal gilt, an dem der Mensch sich von anderen Wesen unterscheidet. Diese Differenz lieferte ihm auch eine vermeintliche Rechtfertigung, sich die Natur untertan zu machen. Rieger schreibt,
das als Verkörperung natürlicher Intuition und als vom Instinkt geleitet geltende Tier steht Konzepten von menschlicher wie technischer Rationalität gegenüber und hat bei einseitiger Lastenverteilung die Bürde dieser Differenz doch weitgehend allein zu tragen. Diese Ausgangslage hat jedoch mittlerweile zunehmend an Plausibilität und an Akzeptanz verloren. Nicht zuletzt deswegen, weil Tiere selbst vermehrt mit Agenten und Agenturen technischer Rationalität in Berührung kommen oder gar weitgehend von diesen durchdrungen sind.
Rieger verweist auf eine Fülle entsprechender Medienpraktiken und Kommunikationsdesigns. Katzen skypen mit ihren Besitzern, Schweine spielen Videospiele, Wale liefern der Klimaforschung Daten über Meerestiefen. Es gibt sogar Zimmerpflanzen, die ihren Besitzern eine E-Mail schreiben, wenn sie gegossen werden möchten. Wichtig an all diesen Beispielen ist, dass sie keine zoologischen oder botanischen Erkenntnisse bereitstellen wollen. Rieger ist Kommunikationswissenschaftler, kein Biologe. Ihn interessieren die Folgen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass der Mensch nicht mehr der alleinige Bewohner der technischen Welt ist.
Wohin man sieht, scheint die Lage von Dynamiken geprägt, von Übergängigkeiten und Analogien. Diese sind weniger ein Symptom des Versagens von Bestimmungen, sondern vielmehr Ausdruck davon, dass diese den phänotypischen Ausformungen in der Lebenswelt nicht mehr entsprechen und, so steht zu vermuten, vielleicht auch nie entsprochen haben. Für die dadurch freigesetzte Unruhe bei Fragen zu Ethik, Moral, Rechtsprechung, Zuschreibung, Verantwortlichkeit und Partizipation gibt es Indikatoren und Präzedenzfälle. Einer davon besteht darin, dass der Umgang mit dem Computer, stellvertretend für den Gebrauch von Medien überhaupt, nicht mehr dem Menschen alleine vorbehalten bleibt.
Riegers äußerst spröder Schreibstil steht in deutlichem Kontrast zu seinen überraschenden Schlussfolgerungen. Er argumentiert wie folgt: Wenn alle Arten von Lebewesen an Technologie teilhaben, nähern sie sich auch gegenseitig an. Sie treten miteinander in Kontakt und werden einander ähnlicher. Der Autor beschreibt diese Entwicklung mit großer Sympathie. Weite Teile seines Buches widmen sich der Beschreibung von Kommunikationsdesigns, Kunstwerken und Forschungsmodellen, die sich an einem Austausch über die Artengrenzen hinweg abarbeiten. Die Sehkraft und der Hörsinn, vor allem aber die Sprache, verlieren in diesen Modellen an Bedeutung, so wie ohnehin alle Kulturtechniken, die hohe intellektuelle Anforderungen stellen. Ins Zentrum des Interesses rücken stattdessen die sogenannten tierlichen Sinne, also der Geruchssinn, der Geschmackssinn oder der Tastsinn. Sie ermöglichen bei Tieren wie bei Menschen eine niedrigschwellige Kommunikation.
Wie bereits angemerkt, ist immer wieder zu beobachten, dass die Integration der niederen Sinne zu einer strategischen Öffnung der Adressatenkreise führt. Diese Öffnung treibt wundersame Blüten am Baum künstlerischer Erkenntnis und erlaubt Interaktionen jenseits der Artengrenze.
Der Titel Reduktion und Teilhabe nennt zwei Eigenschaften der von Rieger dargestellten Entwicklung. Das Stichwort Reduktion bezieht sich auf das Bemühen, die Voraussetzungen zur Bedienung von Technik zu minimieren. Das geschieht derzeit sowohl in Bezug auf körperliche als auch intellektuelle Anforderungen. Informationen müssen nicht mehr zwangsläufig mit hohem Aufwand dechiffriert werden. Es ist auch möglich, sie zu riechen, zu schmecken oder spielerisch zu erfahren. Der zweite Aspekt, die Teilhabe, bezieht sich auf das Potenzial, das aus dieser Reduktion erwächst. Wenn Kommunikation und Austausch zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Robotern möglich ist, gehen diese Verwandtschaften ein und umsorgen einander.
Unter den Bedingungen des Anthropozäns ist eine spezifische Lage gegeben, die auf Solidarität und Kooperation angewiesen ist. Das Band der Vulnerabilität und damit das Angewiesensein auf Lösungsansätze, die sich nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich den Machinationen und dem Intellekt des Menschen verdanken, umschlingt alle und alles.
Riegers Buch ist stark geprägt vom derzeit viel diskutierten Posthumanismus. Diese philosophische Strömung versteht die Menschlichkeit des Menschen als dessen Unheil. Ihr Ziel sieht sie nicht nur in einer Veränderung seines Denkens, seiner Wahrnehmung und seiner Lebensweise, sondern bestenfalls auch in der Schaffung ganz neuer Seinsarten. Mitunter nähert sich der Posthumanismus dabei gefährlich der Esoterik an. Für Stefan Riegers Buch gilt das nicht. Man muss und sollte ihm sicher nicht bei jeder Argumentation folgen, doch erweist sich Reduktion und Teilhabe doch im Ganzen als erfreulich bodenständiger Beitrag zur posthumanistischen Theorie. Indem der Autor nah an seinem Material bleibt, zeigt er tatsächlich Ansätze eines ganz neuen Weltverständnisses, in dem Natur und Technik auf faszinierende Weise ineinander verschlungen sind. Ob man dort leben wollte, sei dahingestellt. Ein Ausflug lohnt in jedem Falle.
Michael Wolf war das über Stefan Rieger, Reduktion und Teilhabe, Kollaborationen in Mixed Societies, bei Mattes und Seitz Berlin erschienen, 447 Seiten, 38 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um Katar gehen. Ein Porträt des Landes, das wir vor der Fußball-WM vorstellen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Musik